Devils und ich oder Die Reiter der Apokalypse. Ein Heimat- und Familienroman in Fortsetzungen von Katharina Kaumanns. Kapitel 2. Christina und Anton. Es sprechen Katharina Kaumanns und Sam Gerst. Musik Kirsten Lehmann. Die Geschichte, die hier erzählt wird, beginnt mit meinen Ur-Ur-Urgroßeltern, Christina Mohr und Anton Hages. Sie waren die ersten meiner Vorfahren, die im August 1815 in Reith heirateten und sich dort niederließen. Sie bauten ein Haus in Reith, Schrievers, wo auch noch meine Mutter geboren wurde. Aber dazu später mehr. 1815 befand sich Reith, wie das gesamte linksrheinische Rheinland, noch in einer Übergangsphase von der Franzosen- zur Preußenzeit. Kaiser Napoleon hatte 1794 das linke Rheinufer eingenommen, das für zwei Jahrzehnte französisch bleiben sollte. Reith gehörte damals zum sogenannten Ruhrdepartement und zur Mairie, also Bürgermeisterei, Odenkirchen. Die französische Herrschaft brachte große Belastungen für die Region mit sich. Schon beim ersten Einrücken der Franzosen war Reith ausgeplündert und in Teilen gebrandschatzt worden. Die französischen Truppen, die in und um Reith lagen, mussten versorgt werden. Vorräte, Ausrüstungsgegenstände, Stoffe, Leder, Pferde und andere Tiere wurden requiriert, so dass kaum noch genug für den täglichen Bedarf der Menschen in Reith vorhanden war. Die Steuerlast war hoch. Es gab eine Militärpflicht für Männer zwischen 17 und 45 Jahren. Auf der anderen Seite boomte in dieser Zeit die Textilindustrie in Reith und in anderen Städten der Umgebung. Die Verarbeitung von Flachs bzw. Leinen, aber dann auch von Baumwolle, prägte in dieser Zeit die Textilproduktion am Niederrhein. Napoleon verhängte im Krieg gegen England eine Kontinentalsperre, die England vom Handel mit Kontinentaleuropa abschnitt. Durch diesen Wegfall der britischen Konkurrenz profitierte vor allem die mechanisierte Baumwollindustrie im Rheinland und damit auch in Reith. In der 1897 von Ludwig Schmitz herausgegebenen Reither Chronik, die hier noch häufiger als Quelle dienen wird, zitiert der Herausgeber aus einem amtlichen Bericht des Bürgermeisters Moras aus dem Jahr 1807.
In Reith gibt es 10 Leinwand- und Damastwebereien, 7 Baumwollspinnereien, 24 Fabriken und Handlungen für baumwollene Waren, je eine Seiden- und Leim- und Seifenfabrik sowie eine Essigbrennerei. Die Leinenindustrie beschäftigt 2301, die übrigen Etablissements 1735 Personen. Die jährliche Produktion hat einen Wert von 2.224.134 Francs.
Die Kontinentalsperre wurde 1813 aufgehoben, was zunächst zu beträchtlichen Einbrüchen bei der Textilindustrie im Rheinland führte. In den Befreiungskriegen wurde Napoleon zurückgedrängt und schließlich besiegt.
Die ersten Truppen der Verbündeten sah Reith am 19. Januar 1814, als eine Abteilung russischer Artillerie hier Quartier bezog. Seit März 1814 wurde der Ort sehr stark mit Einquartierungen belastet. In bunter Abwechslung rückten nacheinander schwedische Husaren, polnische Landwehr, hannöversche Husaren und Artillerie, braunschweigische Infanterie, sächsische Husaren, preußische Infanterie und Ulanen und so weiter hier ein. Waren die Anforderungen an die Einwohner, die eben erst zu den Kriegsbedürfnissen der französischen Armee in fast unerschwinglicher Höhe hatten beisteuern müssen, auch sehr drückend, so dass der Bürgermeister Lenzen, so lautet jetzt der Titel des bisherigen Mehr, mehrmals bei den zuständigen Stellen um Milderung der Quartierlasten und Ermäßigung der Fouragelieferungen vorstellig wurde, so begrüßte man den Siegeszug der Verbündeten nach Paris und die Befreiung von der französischen Herrschaft mit aufrichtiger Begeisterung und ungeheuchelter Freude, wie die Festlichkeiten, die am 14. April 1814 aus Anlass des Einzuges der Alliierten in Paris und am 17. bis 19. Oktober zum Gedächtnis der Völkerschlacht bei Leipzig die ganze Bevölkerung mit der größten Herzlichkeit feierte, bewiesen.
Vier Monate nachdem Reith preußisch wurde, im August 1815, heiratete meine Ur-Ur-Urgroßmutter Anna Christina Mohr meinen Ur-Ur-Urgroßvater Anton Hages. Beide kamen nicht ursprünglich aus Reith. Anton Hages wurde 1786 in Immerath, einer kleinen Ortschaft mit damals rund 500 Einwohnern, geboren. Immerath lag etwa 15 Kilometer von Reith entfernt, war also mit einem Fußweg von unter 3 Stunden gut zu erreichen. Wie viele der kleinen Orte in der Region, aus denen meine Vorfahren nach Reith kamen, fiel Alt-Immerath übrigens dem Braunkohletagebau zum Opfer und existiert nicht mehr. Dass Anton Hages nach den Napoleonischen Kriegen in die aufstrebende Textilstadt Reith, in der es Arbeit gab, zog, war sicher nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlicher war schon, dass Christina Mohr nicht aus der Umgebung von Reith kam, sondern aus Rheinböllen, einer kleinen Ortschaft von vielleicht 500 Einwohnern im Hunsrück. Rheinböllen liegt 180 Kilometer von Reith entfernt und wäre deswegen zu jener Zeit nur in einem mehrtägigen Fußweg zu erreichen gewesen. Deshalb habe ich mir von Anfang an die Frage gestellt, wie die beiden, Christina und Anton, sich überhaupt über diese Entfernung hinweg kennenlernen konnten. Zu einer Zeit, in der es weder Auto noch Eisenbahn gab, legte man nicht ohne Grund solche Entfernungen zurück. Die schnellsten Fortbewegungsmittel waren Esels- und Ochsenkarren oder Pferdekutschen, aber gerade arme Leute legten viele Strecken zu Fuß zurück. Wie sind die beiden also zusammengekommen? Ich habe mir nur 2 Szenarien vorstellen können. Das eine Szenario geht davon aus, dass es auch schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts Menschen auf Arbeitssuche in der Textilindustrie in die Region zog. Zumindest zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es nicht wenige Arbeiterinnen und Arbeiter in Reith, die aus dem Hunsrück stammten. Wie wahrscheinlich das schon zu diesem frühen Zeitpunkt, also 1815, war, weiß ich nicht. Nach diesem Szenario hätten die beiden sich jedenfalls in Reith kennengelernt. Die andere Möglichkeit ist, dass Anton Hages als Soldat in der Armee Napoleons oder dessen verbündeten Gegnern gekämpft hat und als Soldat in die Gegend um Rheinböllen, also in Christinas Heimat, gekommen ist. Tatsächlich ist historisch überliefert, dass auf ihrem Marsch Richtung Frankreich nach dem Sieg in der Völkerschlacht bei Leipzig die Armee der verbündeten Gegner Napoleons bei Kaup von der rechten auf die linke Rheinseite übergesetzt hat. Kaup liegt nur ungefähr 14 Kilometer von Rheinböllen entfernt. Und es ist auch überliefert, dass das Heer und seine Führer einige Tage in und um Rheinböllen gelagert haben. Es ist demnach durchaus möglich, dass Anton Hages als Soldat seine spätere Frau Christina tatsächlich auch in Rheinböllen kennengelernt hat. Dass er Soldat war, ist belegt. In einer Quelle, in der es um die Aufstellung einer Bürgermiliz, die den reibungslosen Übergang von Reith zur preußischen Gemeinde unterstützen sollte, geht, heißt es allerdings, Anton Hages habe vor Immerath, seinem Geburtsort, gekämpft. Allerdings gibt es dazu keine Jahresangabe, sodass es nicht ausgeschlossen ist, dass er auch in Rheinböllen war. Kennengelernt haben sich Christina und Anton jedenfalls, und im August 1815, als die beiden heirateten, war Christina bereits schwanger. Sie war übrigens 4,5 Jahre älter als Anton und bei der Heirat mit 33 Jahren nicht mehr ganz jung. Allerdings wurden in vorindustrieller Zeit Ehen in Deutschland häufig relativ spät geschlossen. Christinas Eltern jedenfalls waren schon lange tot und so war wahrscheinlich niemand aus ihrer Familie bei der Hochzeit zugegen. Antons Vater Cornelius dagegen war dabei und unterschrieb als Zeuge. Christina konnte übrigens nicht schreiben und deshalb fehlt ihre Unterschrift auf der Heiratsurkunde. Als Berufsbezeichnung ist bei Anton und bei seinem Vater Tagelöhner angegeben, was sie als in der Gesellschaft weit unten stehend auswies. Christina hatte laut Urkunde als Dienstmagd gearbeitet, ob auf einem Hof oder in einem Haushalt, erfahren wir nicht. Das Paar bezog zunächst eine Mietwohnung am Anfang der heutigen Bachstraße in der Reiter Innenstadt und am 8. Januar 1816 wurde das erste Kind, ein Sohn, in Reith geboren. Nach Antons Vater wurde er Cornelius genannt. Die wirtschaftliche Situation der kleinen Familie kann nicht rosig gewesen sein. Bei Christina fehlt auf der Geburtsurkunde von Cornelius eine Berufsbezeichnung. Bei Anton heißt es nun, er sei Hausierer. Als Hausierer wurden von Haus zu Haus gehende Händler bezeichnet, die in der Regel ein eigenes Warensortiment auf eigene Rechnung oder bestimmte Dienstleistungen anboten und die gesellschaftlich alles andere als hoch angesehen waren. Es fällt schwer, sich von unserer Gegenwart aus die Lebensbedingungen in einem Flecken wie Reit vor mehr als 200 Jahren vorzustellen. Zumindest einen Eindruck vermitteln die Monatsberichte des Bürgermeisters Dietrich Lenzen, von denen einer vom Juni 1816 besonders ausführlich war.
Monatsbericht 23. Juni 1816. Erstens, Witterung. Ist wie bekannt in diesem Monat sehr veränderlich und meistens regnigt gewesen. Zweitens, Preise der Lebensmittel. Die Preise der Früchte sind hoch. Die Erdäpfel sind durch das Kochen des Branntweins von dieser Frucht nicht allein teuer, sondern mangeln ganz. Die Aussichten zu der zu erwartenden Ernte haben sich gebessert. Allein trockenere Witterung ist zum guten Gedeihen höchst nötig. Indessen fallen selbst bei diesen besseren Aussichten, wie man solches erwartet hätte, die Fruchtpreise nicht, welches wohl daher rührt, dass kein alter Vorrat mehr da ist. Drittens, Gesundheitszustand. Ist gut, und keine herrschende Krankheit hat jetzt hier statt. A. Bei den Menschen. Reit hat an dem Herrn Dr. Kopfstadt einen sehr guten Arzt. Eine gute Hebamme hatte Reit immer. Da die letztere indessen vor kurzem gestorben, so sind zur Erhaltung einer neuen und geschickten die nötigen Vorkehrungen getroffen, und es ist nur zu wünschen, dass das vom Gemeinderat hierzu im Budget vorgeschlagene Salär gutgeheißen werde. B. Bei dem Vieh. Vieharzt hat Reit keinen. Und obschon Viehseuchen in hiesigem Orte glücklicherweise wenig bekannt sind, ist es zu wünschen, dass diese wichtige Stelle durch einen erfahrenen und geschickten Mann besetzt werde. Viertens, allgemeine Polizei. Für die öffentliche Sicherheit sorgt die Polizeiverwaltung mit der in Tätigkeit seienden Bürgermiliz. Einen guten Feldschützen, mit den Geschäften des Polizeisergeanten vereinigt, sucht Reit jetzt. Diebstähle sind keine vorgefallen. Öftere Nachtpatrouillen der Bürgermilizen nebst den gewöhnlichen Nachtwachen sichern Einbrüche. Feuersbrunst hat keine statt gehabt und für Unterhalt dreier Brandspritzen wird gesorgt. Gefängnisse hat Reit keine, auch kein Gemeindehaus ist hier selbst. Der Begräbnisplatz liegt außer dem Ort gegen Osten. Reit hat eine Apotheke, die unter der Aufsicht des Arztes gut ist. Durch Polizeiverordnung darf, außer an Festtagen, kein Wirt nach 10 Uhr Gäste bewirten. Die Getränke, vorzüglich Bier, sind hier sehr rein und gut. Beleuchtung der Straße ist keine als durch Laternen an Privathäusern. Die Reinigung der Straßen geschieht alle Samstag von 3 bis 6 Uhr. Fünftens, Handel. Die Hauptfabriken, die Reit hat, sind Kattunfabriks, Kattunspinnereien, Leinenfabriks, ferner Seidenfabriks, Lohgerbereien, Leinenbandfabrik, Seifensiederei und Handel allerlei Art. Die ersten Hauptbranchen, nämlich Kattunfabriken und Kattunspinnereien, haben seit kurzem sehr gelitten. Die Hauptursache davon ist der freie englische Handel in hiesiger Gegend. Schon seit einiger Zeit scheint es die Spekulation der Engländer zu sein, uns den Haupturstoff, nämlich Baumwolle, sowohl in Amerika, selbst auch hier, zu teuren Preisen wegzukaufen, dann das Land mit fertigen Kattunwaren und Baumwollgarn zu überschwemmen, welche zu unbegreiflich niedrigen Preisen in ganzen Partien verkauft werden. Ob England diesen Grundsatz auf lange Dauer durchsetzen kann, ohne selbst dabei zu leiden, ist eine Frage, die sich wohl nicht mit Bestimmtheit beantworten lässt. So viel ist aber gewiss, dass es bei obigen Maßregeln und bei der Befugnis, seine Fabrikate frei in unser Land schicken zu dürfen, wogegen es alle unsere Fabrikate entweder prohibiert oder mit schrecklichen Eingangskosten belastet, unsere hiesigen, wirklich schönen Fabriken bald ruinieren wird. Hinzu rechne man, dass Holland, Brabant und Frankreich ebenfalls teils hohe Eingangsrechte auf unsere Fabrikate und besponnenen Kattungarn legt, teils sie prohibiert hat. Dass ferner alle Fabriken dieser Staaten ihre Waren frei in unser Land zum Verkauf führen. 6. Kommunalwesen. Reit hat 4 Schulen, 3 im Ort und 1 im Eiken. Die Einrichtung derselben ist gut, nur sind die Gehälter der Schullehrer im Verhältnis der sehr vielen Zöglinge zu schwach. Der Schulvorstand wird desfalls nächstens eine der Sache geeignete Vorstellung an die höhere Behörde gelangen lassen. 7. Sittlicher Zustand. Die allgemeine Stimmung der hiesigen Einwohner ist gut und echt patriotisch, auch bei schwer überstandenem Krieg nie murrend und anhänglich an König und Vaterland. Daher auch öffentliche Feste mit Herzlichkeit gefeiert werden. 26. Juni 1816, Dietrich Lenzen.
Der Start ins gemeinsame Leben von Christina und Anton kann kein einfacher gewesen sein. Der Monatsbericht des Bürgermeisters vom Juni 1816 klingt noch recht optimistisch oder einfach nur beschönigend, denn noch im selben Jahr gab es in Reit eine Hungersnot. In der Geschichte der Stadt Reit von 1897 heißt es dazu:
Nicht nur die aus den Kriegsjahren überkommenen hohen Schulden lasteten in den ersten Jahren der preußischen Herrschaft auf der Gemeinde Reit und vielen anderen Orten der Provinz drückend, sondern auch die überaus mangelhafte Ernte des Jahres 1815 entmutigte die noch zahlreiche ackerbautreibende Bevölkerung der Gegend. Im März 1816 trat große Dürre ein, die bis zum Mai anhielt. Nun stellte sich Regen ein. Es regnete tatsächlich jeden Tag bis zum Herbst in Strömen, sodass die Getreideernte völlig zugrunde ging. Die Kartoffeln und Rüben, spät gereift, hoffte man nach der Ende Oktober eintretenden langersehnten Trockenheit noch einernten zu können. Nun aber gab es plötzlich starke Kälte, sodass alles auf dem Felde erfror. Es regnete darauf wieder unaufhörlich bis zum Schluss des Hungerjahres. Bereits im Juli stiegen die Lebensmittelpreise. Trotzdem blieben die Märkte leer, weil die Landleute tatsächlich keine Früchte hatten. Eisenbahnen, welche Ersatz von anderen Teilen des Landes schnell hätten zuführen können, gab es nicht. Die Preise stiegen immer höher. Die Not wuchs mit jedem Tage. Man erzählte, dass die Armen vor Hunger weinend an den Türen der Reicheren gebettelt haben. Blätter und Moos wurden statt Gemüse zubereitet. Doch das durch all die voraufgegangenen Unglücksjahre vielfach abgestumpfte Volk nahm auch diese Teuerung gewissermaßen wie eine göttliche Fügung geduldig hin und eine großartige, wohltätige und werktätige Hilfe wurde überall organisiert. Die wohlhabenden Einwohner ließen für die Ärmeren regelmäßig warme Suppe kochen und unentgeltlich verabreichen. So ließ der Bürgermeister Lenzen selbst lange Zeit täglich für seine Arbeiter und deren Familien 220 Portionen Rumfortscher Suppe herstellen, welche nach ihrem Erfinder, dem Grafen von Rumford, der an den nordamerikanischen Befreiungskriegen Anteil genommen und später bayerischer Generalleutnant wurde, einem bekannten Philanthropen, benannt wurde. Diese Suppen wurden hier nach folgendem Rezept und zu folgenden Preisen bereitet: 10 Pfund Erbsen, 50 Stüber, 10 Pfund Gerste, 40 Stüber, 10 Pfund Grütze, 1 Taler 5 Stüber, 40 Pfund Erdäpfel, 1 Taler, 6 Pfund Fleisch, 30 Stüber, 3 Pfund Salz, 12 Stüber, Aufwartung und Holz, 16 Stüber, Summa 4 Taler 33 Stüber. Der preußische Taler, zu 78 Stüber gerechnet, ergab 345 Stüber für 220 Portionen. Also auf die Portion etwa 1,5 Stüber oder 6 Pfennig nach heutigem Gelde. Die freitags hergestellte Fastensuppe bestand aus 40 Pfund Gerste, 1 Pfund Öl und Butter, 2 Pfund Salz, 1 Bouteille Weinessig, 6 Sträußchen Sellerie. Dieses Quantum reichte für 235 Portionen aus. Die Resultate der Unterstützungen wurden in dem Amtsblatt der Regierung von Zeit zu Zeit mitgeteilt. Bereits in der ersten derartigen Bekanntmachung vom 17. Februar 1817 finden wir Reit lobend erwähnt. Es gereicht uns zum vorzüglichsten Vergnügen, heißt es am Schlusse dieser Belobigung. bei Bekanntmachung dieser schönen Resultate sämtlichen Beamten für den erprobten Eifer, unseren Verwalteten aber für den so herrlich bewährten Wohltätigkeitssinn unseren öffentlichen Dank abzustatten. Glücklicherweise war die Ernte des Jahres 1817 eine günstige, so dass einer weiteren Zunahme der Not vorgebeugt wurde. Die Teuerung hielt aber noch lange an, und erst in den 20er Jahren sanken die Lebensmittelpreise wieder auf einen normalen Stand. Handel und Industrie, die in unserer Vaterstadt infolge der Kontinentalsperre zu französischer Zeit einen ersten Aufschwung genommen hatten, litten unter diesem entsetzlichen, in der Geschichte der Rheinlande ohne gleichen dastehenden Notstand natürlich ebenfalls beträchtlich. Der Wohlstand schwand in den unteren und mittleren Bürgerfamilien gänzlich. Es war böse Zeit.
Trotz dieser schwierigen Bedingungen scheint es meinen Ur-Ur-Urgroßeltern allmählich besser gegangen zu sein. Im September 1816 gab es in Reit eine Volkszählung. Und nach dieser Quelle arbeitete Anton zu diesem Zeitpunkt als Weber und Christina als Spinnerin. Diese Tätigkeiten übten sie vermutlich zu Hause aus, denn wenngleich es in Reit schon Fabriken gab, waren Hausweberei und Hausspinnerei weit verbreitet. Die beiden, Christina und Anton, waren also in der Reiter Textilindustrie angekommen.